HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann, guten Tag.
Streiten hat zwei Gesichter. Es kann klärend und reinigend sein wie ein Sommergewitter. Es kann aber auch einschlagen und tief verletzen wie ein Blitz.
Für viele ist das extrem schwer und deshalb sage ich ein ganz klares Nein.
Finde ich toll. Frau Merkel, à la bonheur.
Aber das stimmt ja nur
das
teilweise.
Ist wirklich harter Tobak. Das ist harter Tobak, was Sie da erzählen. Das ist absolut unwissenschaftlich.
Bei uns wird viel zu wenig gestritten.
Und ich glaube, wir haben auch die gleiche Einschätzung.
Da stimme ich Ihnen absolut zu.
Innerhalb unserer Parteien gibt es eigentlich in den letzten Jahren viel zu wenig Streitkultur.
Nicht zum Kampfe, nicht zum Streite.
2.12 Uhr waren wir mit der Arbeit fertig. Um 2.15 Uhr sagen wir Horst und Guido zueinander. Das ist der Beginn einer großen Freundschaft.
Große Umarmung, so kann ein Streit dann auch enden. Die Extremform des Streits ist aber das Duell. Mit tödlichen Waffen wird um die Ehre gekämpft, Sekundanten wachen darüber, dass die strengen Regeln eingehalten werden. Das mit den strengen Regeln war auch beim TV-Duell zur Bundestagswahl 2017 gestern Abend so. Und auch Sekundanten schwirrten reichlich vorher und nachher nicht nur in Berlin herum. Und ja, es geht um die Ehre, aber noch mehr um die Wählerstimmen. Großer Unterschied, der Tod eines Duellanten ist nicht vorgesehen. Das TV-Duell ist also an sich eine sehr viel weniger gefährliche und dadurch auch schon dadurch weniger spannende Angelegenheit. Und so wie es aussieht, hat sich gestern Abend auch nicht Geschichte entschieden. Angela und Martin, Szenen eines Duells haben wir getitelt und wollen uns nicht nur das TV-Duell unter rhetorischen Kriterien genauer anschauen. Wir nehmen es als Symptom eines Landes unter der Großen Koalition, einer nicht vorhandenen Streitkultur und suchen die gute Streitkultur in Deutschland. Wo gibt es sie? Wie streitet man richtig? Und was wird aus einer Demokratie ohne Streitkultur? Aber zuerst nochmal rein ins Duell. Olaf Kramer, Professor für Rhetorik und Wissenskommunikation am Seminar für Allgemeine Rhetorik an der Uni Tübingen. Guten Tag.
Guten Tag.
Mit Herrn Steinbrück als Kanzlerkandidaten der SPD hatten wir ja vor 4 Jahren einen Redner, der sich in Sprachbildern manchmal sogar schon verlaufen hat. So intensiv hat er sie als Stilmittel genutzt, von Schublade über Stillstand zu Kreisverkehr und wieder zurück. Wo waren denn dieses Mal die rhetorischen Figuren?
Und diesmal gab es in der Tat sehr wenige Bilder und sehr wenig Figurenreichtum eigentlich. Also beide Duellanten haben sich ja in einem sehr sachlichen Stil fortbewegt. Und insofern war es eine Sprache, die sehr argumentativ funktionierte, die auf der, wie man in der Rhetorik sagen würde, Logos-Ebene operiert und nun nicht irgendwie in ja pathetisch-emotionaler Weise von sprachlichen Figuren Gebrauch gemacht hat.
Es ist ja Rhetorik mehr als eben diese sprachlichen Figuren. Gucken wir uns mal an, wie auf der emotionalen Ebene die Kandidaten oder der Kandidat und die Kandidatin versucht haben, das Publikum zu erreichen. An einigen Stellen haben Schulz und Merkel es mit Persönlichem versucht und die Beziehungsebene bedient.
Ich bin der Sohn eines Polizeibeamten. Ich weiß, was diese Männer und Frauen leisten müssen.
Ich war heute nicht in der Kirche.
Ich war heute in einer Kapelle. Und ich war auf einem Friedhof heute bei meinem Freund Frank Schirmacher, der in Sacro beerdigt ist, dessen Grab und die kleine Kapelle habe ich heute besucht.
Wenn es dann darum geht, gestern in einer Kirche, weil da mein Vater seinen Todestag hatte.
Ist schon noch
und
richtig.
Da habe ich in der kleinen Kirche, die er sehr aufgebaut hat, an ihn gedacht.
Für diese Idee eines europäischen Deutschlands, einem starken Europa, habe ich mein ganzes Leben gekämpft.
Die Minute ist für Sie und mit Ihnen. Und ich glaube, dass wir das gemeinsam schaffen können. Und deshalb bitte ich Sie um Ihr Vertrauen. Herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Ja, da zeigen sich die Kandidaten als Menschen. Wie stark wirkt das denn, Herr Kramer?
Also das waren schon jetzt die emotional stärksten Szenen dieses, wie gesagt, sehr sachlichen Dialogs. Und die Referenz etwa auf den Vater von Angela Merkel fand ich schon emotional anrührend. Und auch im Europathema für Schulz liegt natürlich schon persönliches Potenzial, da er sich da ewig engagiert hat. Insofern waren das emotional stärkere Szenen. zugleich so richtig sprang der Funke dann auch da nicht über, würde ich sagen. Also zum Beispiel diese Episode, waren Sie in der Kirche oder nicht, hat ja auch schon so ein bisschen was, ja, fast Schuljungenmäßiges, so ein Wetteifern darum, dass man nun sich doch richtig verhalten hat. Und das hatte dann auch so ein bisschen was Bizarres wiederum als Moment.
Also es wird nichts bleiben, als Schröder zum Beispiel dieses Liebesbekenntnis gemacht hat, das ist ja bis heute in Erinnerung.
Genau, das war eine sehr starke Szene damals, das Liebesbekenntnis an Doris Schröder-Köpf. Und in dieser Art und Weise waren in diesem Duell sicher nichts zu finden.
Glaubwürdigkeit, Kompetenz muss man natürlich vermitteln, wenn man ein Land führen will, um also gewählt zu werden. Hören wir auch da mal rein, so ging das zum Beispiel gestern Abend.
Ich habe im Übrigen sehr viel Erfahrung damit, mit Herrn Erdogan in dieser Frage zu reden. Zweitens zu Trump, zu dem amerikanischen Präsidenten. Ich habe schon beim Glückwunsch gesagt an den amerikanischen Präsidenten, dass die Zusammenarbeit auf der Basis gemeinsamer Werte stattzufinden hat. Ich glaube nicht, dass man ohne den amerikanischen Präsidenten diesen Konflikt lösen kann. Aber ich glaube, dass man in aller Klarheit sagen muss, für uns kommt nur eine friedliche, diplomatische Lösung in Betracht. Dazu habe ich heute mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron telefoniert und wir sind der Meinung, wir brauchen ein stärkeres europäisches Engagement, absolut, eine ganz klare Haltung. Ich werde morgen auch mit Donald Tusk reden, denn Europa muss sich in solchen Fragen von Krieg und Frieden auch stark einbringen. Ich werde mit dem russischen Präsidenten sprechen, mit dem chinesischen Präsidenten sprechen, natürlich mit Japan und Südkorea, aber auch mit dem amerikanischen Präsidenten.
Wir haben ein gutes Beispiel, wie man versuchen kann, das Nordkorea-Problem in den Griff zu bekommen. Die Europäische Union hat mit Unterstützung von Barack Obama übrigens über Jahre und Jahre zäh mit dem Iran verhandelt. Da waren die Russen mit einbezogen, da waren die Amerikaner mit einbezogen. Das ging rauf und runter und wir haben oft gedacht, das geht den Bach runter, das funktioniert nicht. Am Ende haben wir die atomare Aufrüstung des Iran verhindern können. Das wird man nicht so nach Nordkorea übertragen können, aber eine Staatengruppe, die mit Nordkorea in einem vernünftigen Dialog treten kann und die Vetomächte des Sicherheitsrates mit am Tisch und die Europäer. Ich glaube, das könnte eine diplomatische Brücke sein, über die wir gehen müssen. Das große Risiko dabei ist immer, wer weiß, wann Donald Trump wieder zum Tweet greift.
Also da ist so ein Erfahrungsmuskelspiel zu hören. Wer, Herr Kramer, überzeugt denn mit dieser Performance?
In der Tat, da geht es darum, nun sowas wie ja, Autorität herzustellen und Autorität zu kommunizieren, indem man deutlich macht, dass man mit den Großen der Welt auf einer Ebene verhandelt und einflussreich ist. Da kann Frau Merkel natürlich schon auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen und insofern hat sie das schon sehr erfolgreich abgebildet. Allerdings würde ich sagen, hier macht auch durchaus Schulz einen Punkt, weil er seine EU-Erfahrungen nutzt und auf diese Weise deutlich macht, dass er auch wirklich über internationale Erfahrung verfügt. Manchmal hat das ein bisschen was, was man so psychologisch, rhetorisch gerne Bathing in Reflected Glory nennt, also das Baden in reflektiertem Ruhm, denn auf diese Weise versucht man eben so ein bisschen von dem Nimbus der anderen auch für die eigene Person aufzubauen.
Da hat es natürlich die Amtsinhaberin leichter zu sagen, ich kann's, ich habe die Nummern.
Ja, ja. Ganz deutlich. Und das macht sie ja hier auch sehr stark. Die Liste wird dann sehr lang, all der Leute, mit denen sie telefonieren will, sodass diese Botschaft dann auch bei allen Zuschauern wirklich ankommen sollte.
In solchen TV-Formaten, Herr Kramer, aber natürlich auch im echten Leben, geht es ja in Gesprächen manchmal weniger um Inhalte, auch wenn die Fragetechnik vermeintlich genau darauf abzielt.
Ich würde Sie ganz herzlich bitten, wir machen eine schnellere Runde, wo wir versuchen, Fragen so zu stellen, dass Sie einfach mit Ja oder Nein antworten können. Die erste ist ganz einfach, Herr Schulz, zuerst an Sie. Die Ehe ist immer noch für mich zuerst eine Verbindung von Mann und Frau, Ja oder Nein?
Nein.
Frau Merkel?
Die Ehe ist jetzt für gleichgeschlechtliche Paare eingeführt.
Aber für Sie persönlich?
Im Grundgesetz ist sie so definiert, nach meiner Auffassung, dass es die Verbindung von Mann und Frau ist. Ich glaube, die Entscheidung, die wir getroffen haben im Deutschen Bundestag, ist eine befriedende Entscheidung.
Ein sehr langes Ja.
Ja.
Klaus. Frau Merkel, finden Sie persönlich gut, dass die WM 2022 in Katar stattfindet?
Ja
oder nein?
Sie persönlich? Nicht so besonders gut, nein.
Nein.
Herr Schulz?
Nein.
War die Einführung der doppelten Staatsbürgerschaft ein Fehler, Herr Schulz?
Nein.
Frau Merkel?
Wir haben keine generelle doppelte Staatsbürgerschaft und dabei bleiben wir auch.
Soll das Wahlrecht ab 16 künftig auch für Bundestagswahlen gelten? Ja oder nein?
Nein.
Das Wahlrecht ab 16 für Bundestagswahlen?
Ja. Ich antworte immer so kurz. Ich mache jetzt immer noch drei Sätze.
Wir versuchen es kürzer zu halten.
Da wehrt sich Herr Schulz. Welche Botschaften hat man denn da bekommen, abgesehen von der Fragetechnik, die auf klare Inhalte zielte, Herr Kramer?
Naja, also mit der Fragetechnik bin ich da nicht so ganz glücklich, muss ich sagen. Also ich finde, es ist journalistisch nicht der beste Schachzug, die Politiker in diesem Fall zu den Ja- oder Nein-Aussagen zu zwingen, weil man ja sagen muss, Politik hat mit komplexen Problemen und komplexen Fragestellungen zu tun und vieles löst sich dann halt nicht zu Ja und Nein auf. Insofern konnte ich durchaus verstehen, dass Frau Merkel sich dem verweigert. Es ist natürlich auch ein bisschen ein Subtext hier dann, der darauf hinausläuft, Merkel als die Autorität zu sehen, die sich dann eben auch traut, sich an diese Regel der Journalisten nicht zu halten, während Herr Schulz sich ja zunächst noch so ganz brav in dieses Muster hineinfügt und dann erst nach einiger Zeit in Zweifeln kommt, aber nicht vielleicht auch lieber ein paar Worte mehr sagen soll.
Aber schon fast wie ein trotziges Kind dann sich beschwert. Die macht aber das nicht mit, das Spiel. Ne? Das
genau.
Aber Sie haben ja gestern auch die ganze Sendung gesehen, wenn man jetzt in der Nachbetrachtung hört, das war eine große GroKo-Konsenssoße, ein Duett statt ein Duell. Geht denn überhaupt eine konfrontativere Streitkultur in dieser Konstellation, zu dieser Zeit, in diesem Format und mit dieser Moderatorenkombination?
Naja, in der Tat spielt die Große Koalition natürlich schon erstmal eine Rolle für das Setting dieser Duells, denn die SPD ist ja an allen Regierungsentscheidungen beteiligt und von da aus ist es natürlich erstmal schwierig, sich nun abzuheben von Frau Merkel, weil das dann immer wieder auch auf die SPD und auf Schulz selbst zurückfallen.
Wie hätte er es denn machen können?
Aber ich würde sagen, eine Strategie könnte schon darin liegen, zu sagen, man greift einzelne politische Positionen auf, in denen es Differenzen gibt und verbleibt mehr bei denen, ist da ausführlicher, anschaulicher. Versucht auch, was mir in dem ganzen Duell sehr stark fehlte, wirklich die Wähler zu adressieren, sie anzusprechen, für die Wähler, um die man ja eigentlich in diesem Duell werben will, zu argumentieren. Das passiert hier sehr wenig. Es sind beide so in diesen Sachthemen gefangen und verlieren dabei ihre Zuhörer, Zuschauer doch sehr weit aus den Augen. Und ich finde, da hätte Herr Schulz wirklich auf Risiko spielen müssen, wenn er in diesem Duell hätte was drehen müssen und hätte sich trauen müssen, mehr Kante zu zeigen, auch Positionen durchaus einzunehmen, mit denen er sich nicht bei allen beliebt macht, aber mit denen man dann doch Kontur gewinnen kann. Und gerade in dieser Situation, wenn man so weit zurückliegt in den Umfragen, bleibt einem, glaube ich, nichts anderes übrig, als dieses mutigere Spiel zu spielen. Und das hat Schulz nicht gemacht. Stattdessen hat er sich, also er wurde ja im Nachhinein oft als angriffslustig jetzt beschrieben. Er war angriffslustig, aber so im Klein-Klein, sodass da für die Zuschauer und für die Wähler auch kein politisches Identifikationsmuster oder so angeboten wurde, sondern man verhakte sich so an Kleinigkeiten.
Wie es auf die Wähler gewirkt hat, darüber werden wir später in der Sendung sprechen. Rhetorische Kurzanalyse des TV-Duells in der Sendung über Streitkultur war das mit Olaf Kramer, Professor für Rhetorik und Wissenskommunikation am Seminar für Allgemeine Rhetorik in Tübingen. Herzlichen Dank.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann, gleich läuft im Fernsehen meine Lieblingssendung. Ach, macht das Spaß, so vor dem Fernseher zu sitzen, in meinem bequemen Fernsehsessel. Das Beste wird sein, ich schalte den Apparat ein. So, er ist an. Drittes Programm.
Hallo Bert, wieder Fernsehzeit, was?
Ja, du sagst es, Ernie. Eigentlich hatte ich ja vor... Ich hatte eigentlich gerade vor, mich bequem hinzusetzen, um mir meine Lieblingssendung anzusehen. Und zwar in dem Sessel.
Ich weiß, Bert.
Schön. Ja, und Ernie? Würdest du dann bitte so freundlich sein und den Sessel freimachen? Ich wollte nämlich...
Aber nein,
ich
Bert.
Ich wollte mich reinsetzen.
Denn weißt du, Bert, heute sitze ich nämlich hier.
Aber ich möchte doch da sitzen, um mir meine Lieblingssendung anzusehen.
Gut, Bert, du kannst ja morgen hier sitzen. Heute
aber
sitze ich hier.
Aber ich will nicht morgen in dem Sessel sitzen, Ernie, sondern ich will heute darin sitzen. Heute.
Nein, Bert.
Doch, ich möchte da sitzen.
Geht aber nicht, Bert. Denn ich sitze hier.
So, es geht nicht. Na gut. Na gut, Ernie, wenn das so ist, mein lieber, guter Ernie, dann werde ich eben nicht fernsehen und den Kasten ausschalten. Da hast du es.
Manche können noch streiten. Bei Ernie und Bert ist der Streit auch noch längst nicht vorbei. Angela und Martin, Szenen eines Duells, der Tag in HR2 Kultur. Noch mehr Szenen eines Duells gibt es in den USA. In Deutschland kennen wir das TV-Duell im Bundestagswahlkampf erst seit 2002. Schröder und Stoiber stiegen damals in den Ring. Alle vorherigen Vorstöße waren auf Bundesebene gescheitert. In den USA hat es eine sehr viel längere Tradition. Martin Ganselmeier.
Das Fernsehen war noch ein junges Medium, als 1960 das erste TV-Duell zwischen zwei Präsidentschaftskandidaten stattfand. Der damalige Vizepräsident und erfahrene Politiker Richard Nixon galt als klarer Favorit gegen den jungen Senator John F. Kennedy.
The Republican candidate, Vice President Richard M. Nixon. And the Democratic candidate, Senator John F. Kennedy.
Doch während die Zuhörer am Radio Nixons Argumente überzeugender fanden, sah die Mehrheit der Fernsehzuschauer Kennedy vorne. Nixon hatte es abgelehnt, sich schminken zu lassen, weshalb er blass, unrasiert und mürrisch aussah. Kennedy dagegen machte einen frischen und sympathischen Eindruck. Auch deshalb gewann er die Wahl mit hauchdünnem Vorsprung, sind viele Historiker überzeugt. Wichtigste Lehre aus dem ersten aller TV-Duelle, das äußere Erscheinungsbild ist im Fernsehen oft wichtiger als Argumente. Was kaum jemand so brillant beherrschte wie der gelernte Schauspieler Ronald Reagan. Beim TV-Duell 1980 gegen den amtierenden Präsidenten Jimmy Carter war Reagan in puncto Gestik und Mimik haushoch überlegen. Noch dazu hatte Reagan ein untrügliches Gespür für Pointen und Timing. Mit einer einzigen Frage an das Fernsehpublikum besiegelte Reagan das Schicksal Jimmy Carters.
Are you better off than you were 4 years ago?
Geht es Ihnen heute besser als vor 4 Jahren? Reagans Frage wurde zum Klassiker in der Geschichte der TV-Duelle. 4 Jahre später, 1984, im TV-Duell gegen den 20 Jahre jüngeren demokratischen Herausforderer Walter Mondale, gelang dem mittlerweile 73-jährigen Reagan erneut eine meisterhafte Pointe. Auf die Frage des Moderators, ob sein Alter nicht zum Problem werde, kehrte Reagan den Spieß um.
I will not make age an issue of this campaign.
Ich werde das Alter nicht zum Wahlkampfthema machen. Ich werde nicht aus wahltaktischen Gründen die Jugend und Unerfahrenheit meines Herausforderers ausschlachten.
My opponent's youth and inexperience.
Von Reagan kann man lernen, dass Pointen und Schlagfertigkeit in der Fernsehdebatte wichtiger sind als Detailkenntnisse oder Faktenhuberei. Die Geschichte der TV-Duelle in den USA ist jedoch auch voll von Beispielen, die lehren, was Politiker tunlichst vermeiden sollten. In der Vizepräsidentschaftsdebatte 1992 machte der Kandidat der unabhängigen Partei, der hochdekorierte Admiral James Stockdale, deutlich, dass er eine Fernsehdebatte eigentlich für Unsinn hält. Auf die Bitte des Moderators nach einem Eingangsstatement witzelte der Admiral: Wer bin ich und warum bin ich eigentlich hier?
Admiral Stockdale, your opening statement, please, sir.
Who am I? Why am I here?
Noch peinlicher war der Auftritt von Rick Perry 2012 im TV-Duell der republikanischen Präsidentschaftsbewerber. Als Präsident werde er 3 Ministerien abschaffen, kündigte Perry vollmundig an. Das Handelsministerium, das Bildungsministerium und was war nochmal das dritte?
Commerce, Education and the, what's the third one there? Let's see about
that. But you can't name the third one?
The third one I can't, sorry. Oops.
Die jüngsten TV-Duelle zwischen Donald Trump und Hillary Clinton gingen in mehrfacher Hinsicht in die Geschichte ein. Das erste Duell verfolgten über 84 Millionen Amerikaner am Bildschirm. Ein Allzeitrekord nach Jahren sinkender Quoten. Und das zweite Aufeinandertreffen gilt als größte Schlammschlacht unter allen TV-Duellen. Immer wenn Clinton sprach, rückte ihr Trump von hinten auf die Pelle, um sie zu verunsichern. Das war unglaublich unangenehm, gestand Clinton kürzlich. Ich habe seinen Atem hinter mir gespürt. Mir spreizten sich die Nackenhaare.
It was incredibly uncomfortable. He was literally breathing down my neck. My skin crawled.
Am liebsten hätte sie sich umgedreht, so Clinton, und gesagt: Lass mich in Ruhe. Stattdessen versuchte sie, Trump zu ignorieren, was im Nachhinein ein Fehler war. Denn auch das ist eine Lehre aus amerikanischen TV-Duellen. Wer zu beherrscht und kontrolliert auftritt, wirkt kühl und unnahbar. Für viele Amerikaner ist die persönliche Ausstrahlung wahlentscheidender als politische Programme. Bevor sie ihr Kreuzchen machen, fragen sich viele: Mit welchem der beiden Kandidaten würde ich lieber ein Bier trinken? Und von wem würde ich lieber einen Gebrauchtwagen kaufen?
Martin Ganselmeier über die Geschichte der TV-Duelle in den USA, dem Mutterland dieser Wahlkampfdisziplin. Dr. Paula Diehl, Politikwissenschaftlerin an der Universität Bielefeld und Leiterin des Projektes Das Imaginäre und die Politik in der modernen Demokratie. Guten Tag, Frau Diehl.
Ja, guten Tag.
Was wir im TV-Duell Clinton-Trump sehen konnten und auch mussten, wäre umgekehrt ja wohl nicht möglich gewesen. Die weibliche Bewerberin schleicht sich von hinten an den Konkurrenten heran und schnauft ihm in den Nacken. Spielt also das Geschlechterverhältnis bei diesen TV-Duellen immer eine Rolle?
Ja, das Geschlechterverhältnis bzw. unsere Vorstellung von Geschlecht spielt immer eine Rolle in jegliche politische Interaktion und prägt natürlich auch die Interaktion in TV-Duellen. Der Unterschied hier, wenn man dann zu dem TV-Duell von Merkel und Schulz geht, liegt darin, dass Frau Merkel geschafft hat, ihr Geschlecht im Laufe ihrer Karriere optisch von der Mimik, von der Körperhaltung zu neutralisieren. Und insofern kann sie ein bisschen gegenhalten gegen diese genderstrukturierte Situation.
Also sowas wie bei Clinton und Trump, das wäre jetzt bei Schulz und Merkel nicht denkbar gewesen. Trotzdem sehe ich schon ein bisschen so ein Spiel mit diesen weiblichen Elementen. Also sie neigt manchmal den Kopf und lächelt freundlich. Ist da nicht sowas Weiches doch auch, wo sie versucht, dieses Register zu ziehen?
Angela Merkel steht natürlich auch unter Druck, was Weiblichkeit angeht. Das ist sie nicht alleine dabei, sondern immer noch ist das so, dass weibliche Kandidatinnen und auch Regierungschefin unter extremer gegenderter Beobachtung stehen. Und das heißt, auf der einen Seite dürfen sie nicht zu weiblich rüberkommen, auf der anderen Seite, wenn Weiblichkeit fehlt, wird es auch einem angeprangelt. Also den Mittelweg zu finden ist sehr schwierig. Und so kann ab und zu mal ein Lächeln, so wie die Halskette, die Angela Merkel immer trägt, als Zeichen der Weiblichkeit, als eine Art Kompromiss an dieser Erwartung gelten.
Ist das Lächeln von Herrn Schulz ein anderes?
Naja, in der TV-Debatte war das Lächeln von Herrn Schulz ein sehr verhaltenes Lächeln. Also das liegt natürlich in seiner Situation. Normalerweise lächelte er viel offenherziger als Angela Merkel, aber das liegt weniger an den Gender-Stereotypen als vielmehr darin, dass Merkel eben diese Arbeit mit ihrem Körper immer durchgeführt hat, dass sie ihre Weiblichkeit neutralisieren. Um das zu tun, zieht sie sich zurück in die institutionelle Rolle. Und die institutionelle Rolle ist naturgemäß weniger empathisch. Deswegen muss sie immer diese Empathie zusätzlich zufügen, um das dosieren zu können.
Aber Schulz Lächeln ist trotzdem da. Also er hat das ja schon gezeigt.
Er hat es versucht. Also der hat ab und zu mal gelächelt, interessanterweise häufig gelächelt, wenn er dann sich zu Merkel zugewandt hat und ihre praktische Zustimmung in der Mimik gesucht hat.
Jetzt sind ja die Protagonisten, über die wir sprechen, Frau Diehl, nur mit ihrer Präsentation auch nur ein Teil des ganzen Spiels, also der ganzen Sendung. Beide haben ja auch offen angesprochen, dass sie sich intensiv vorbereitet haben. Wie entscheidend ist denn der Rahmen, also das Drumherum, das Format, die Bildregie, die Moderation vielleicht auch?
Also wenn man Image von Politiker und Politikerinnen analysiert, muss man immer von drei Produzenten dieses Images ausgehen. Sie haben den Politiker oder die Politikerin, das sind die Träger dieser Imageproduktion sozusagen. Aber dahinter steckt ein Stab an Berater, die von der Art und Weise, wie man sich kleidet, sich kämmt und schminkt, bis dahin, was man genau sagen soll und wie man es genau sagen soll, berät. Dann hat man auch zusätzlich eine dritte Instanz und das ist die Massenmedien selbst. Denn wir kriegen nicht alle Bilder präsentiert, die diese Politiker und Politikerinnen generieren, sondern wir kriegen nur eine Auswahl zu sehen. Und diese Auswahl treffen die Akteure der Massenmedien. Und daher kann man davon alleine durch die Auswahl davon ausgehen, dass die Medien von vornherein mitentscheiden, was gesendet wird oder nicht. Es gibt außerdem in den Massenmedien bestimmte Aufmerksamkeitsregeln, die sichern sollte, dass die Zuschauer das Ganze nicht langweilig finden. Dazu zählt ein bisschen Emotionalisierung, Dramatisierung. Wenn sie Überraschungen schaffen oder Skandalen produzieren, werden sie eher beachtet von den Massenmedien, als wenn sie das nicht tun. Und zusätzlich gibt es auch die Aufmerksamkeitsregeln bzw. die Inszenierungsregeln, die immer dem Medium abhängig sind. Das heißt, wenn Sie in Twitter schreiben, müssen Sie achten, darauf achten, dass Sie kurz schreiben. Ihre Botschaft muss ganz schnell durchgehen. Im Fernsehen müssen Sie darauf achten, dass Sie sympathisch visuell rüberkommen. Im Radio ist die Stimme die trägende Partie. Das heißt, je nachdem, was für ein Medium Sie gerade benutzen, müssen Sie unterschiedliche Techniken der Inszenierung moderieren. Und diese Techniken sind wiederum angepasst an die Massenmedien. Daher gelten die Massenmedien auch als Produzenten.
Es gab mal einen Spruch bei Rudolf Scharping, war das, glaube ich, mit einem Bart kann man nicht Kanzler werden. Herr Schulz trägt Bart, Frau Merkel trägt Raute oder produziert die Raute. Sind das so Markenzeichen, die ja in die eine oder andere Richtung weisen können?
Naja, also das mit Scharping war nicht der Bart das Problem, sondern das war seine Inszenierung im Swimmingpool sozusagen, worüber er gestolpert ist. Also insofern hat man immer mit bestimmten Erwartungen des Publikums zu tun und diese Erwartungen sind kulturell veränderbar. Das heißt, die Medien können tatsächlich einen Einfluss darauf üben, was wir erwarten, was für gut finden, was für geeignet finden für die Posten der Politiker und Politikerinnen. Trotzdem glaube ich, dass Angela Merkel mit der Raute was geschafft hat, was gegen diese Erwartung ging, nämlich am Anfang war Spott in den Medien über die Raute, die noch nicht als Raute zu erkennen war, weil sie eigentlich eine Gestik ist, die die Schulter entlastet. Das ist eine physiotherapeutische Gestik sozusagen, die aber leider semiotisch gesehen, kultursemiotisch gesehen, sehr problematische Bedeutung in anderen Kulturen hat, als obszöne Geste. Aber das Interessante war, dass Merkel gar nicht darauf eingegangen ist, wie sie kritisiert wurde und hat es nicht geändert, sondern da hat erst recht als Markenzeichen inszeniert und heute ist die Raute das Symbol der Kanzlerin schlechthin. Das heißt, Akteure haben auch eine Art Performativität, das heißt, sie können darauf einwirken, wie man sie wahrnimmt. Und das alles geht in dieser Produktion mit den Beratern und mit den Massenmedien zusammen.
Die Inszenierung und das Image der Politik. Privatdozentin Dr. Paula Diehl, Politikwissenschaftlerin an der Uni Bielefeld. Ganz herzlichen Dank.
Ja, danke schön.
Angela und Martin, Szenen eines Duells, der Tag in HR2 Kultur.
So, wenn du nicht Fernsehen willst, dann gucke ich eben allein. Aha, so ist das also. Das hast du aber ganz schön raffiniert gemacht.
Ja, war gut, was, Ernie?
Du hast so getan, als ob du weggehen wolltest.
Ja.
Und als ich zu dem Kasten rübergegangen bin, hast du dich in den Sessel geschlichen.
Ja, aber könntest du jetzt bitte
gleich
die Sicht
gleich
freigeben?
Gleich zur Seite, Bert.
Ich möchte jetzt
ach, weißt
Fernsehen.
Du, ich möchte jetzt eigentlich gar nicht mehr Fernsehen. Ich hätte sowieso viel mehr Lust zum, ach, was soll's, man muss ja nicht unbedingt Fernsehen. Ja. Ich sehe viel lieber aus dem Fenster.
Schon, meinetwegen, sieh aus dem Fenster.
Na schön, ich guck mal nach, was in der Sesamstraße so los ist. Das gibt's doch gar nicht. Sowas. Tatsächlich ein Elefant mitten auf der Sesamstraße. Guck dir das an.
Was sagst du da, ein Elefant?
Ja, ein Elefant auf der Sesamstraße.
Und den sieht man von dort aus?
Ja, guck doch selbst.
Mann, ich habe noch nie einen Elefanten auf der Sesamstraße gesehen. Aber sag mal, wo ist der denn, dein Elefant? Hey, Ernie, ich kann keinen Elefanten entdecken. Bist du sicher? Sehr witzig. Reizender Scherz.
Danke,
das war wirklich sehr lustig, was du dir da mit mir geleistet hast.
Hat's dir gefallen?
Verschwinde endlich aus meinem Sessel. Los, zisch ab, ich will dich hier nicht mehr sehen. Ich will jetzt endlich in meinem Sessel sitzen. Ich war zuerst hier.
Das geht nicht, du sitzt auf meinem Bein.
Dann nimm dein Bein von meinem Sessel. Los,
du machst
schon.
Ich kann doch das Bein nicht wegnehmen, wenn du drauf sitzt.
Du sagst dein Bein, Ernie.
Tja, im Wohnzimmer bei Ernie und Bert, da geht es zu. Vielleicht war es so gestern Abend. Der Streit um den Fernsehsessel ist immer noch nicht entschieden. Zu viel Konsens, das ist heute das Klagelied der Opposition und der politischen Beobachter nach dem TV-Duell. Themen fehlten, Angriffe des Herausforderers auch. Und wo war eigentlich das Duell, der Streit? In einem Zeitalter, wo alle durch Kommunikationstrainings gehen und beraten und gecoacht werden bis zum Abwinken, können die Fetzen ja gar nicht mehr richtig fliegen, beklagt meine Kollegin Claudia Sauter. Vor allem aber liegt es an der aktuellen Regierungskonstellation.
Was ist die Große Koalition? Das ist Wachkoma als Dauerzustand. Und zwar vor allem dann, wenn ein vermeintliches Duell vor laufenden Kameras inszeniert wird. Da gab es zwischen Merkel und Schulz keine Unterschiede, nur die einschläfernde Gewissheit, was nach dem 24. September als nächstes kommt. Die Große Koalition. Und das wollen CDU und SPD anscheinend auch so, weil die Sozen Rot-Rot-Grün ausschließen und die Schwarzen sich vor den Gelben gruseln. Nichts soll die Ruhe stören. Solange es für die Mehrheit von Schwarz-Rot reicht, garantiert diese Ehe ein ereignisloses Weiter-so. Und Merkel bleibt Chefin bis 2025, mindestens. Vielleicht sitzen den Sozialdemokraten die früheren Kämpfe zu tief in den Knochen, als sie noch im Bund mit den Grünen regierten. Da bebte die Erde wie nach nordkoreanischen Atomtests, innerhalb der SPD sowieso, aber auch zwischen den beiden Parteien. Kanzler Gerhard Schröder musste sogar das K-Wort bemühen.
Am Anfang hatte ich klarzustellen, dass diese Art von Kakophonie der gemeinsamen Politik absolut unzuträglich ist.
Auch der grüne Vizekanzler Joschka Fischer musste seine Leute immer wieder zur Raison rufen, an den unbedingten Willen der Grünen zur Macht appellieren.
Und verdammt nochmal, sei mal stolz, ohne uns hätte es keine linke Mehrheit in Deutschland nach der Vereinigung und vor der Vereinigung in der Bundesrepublik Deutschland gegeben.
Waren das Zeiten? Andere Zeiten. 2002, rot-grün politisch nah am Abgrund, getrieben von hohen Staatsschulden und bedrückender Massenarbeitslosigkeit. Im Ausland höhnten sie über Deutschland als Krankenmann Europas. Finanzminister Hans Eichel war das Gesicht dieser Krankheit. Die ehemalige Opposition hatte leichtes Spiel. Selbst ein so bräsiger CSU-Mensch wie Michael Gloß, heute längst vergessen, höhnte im Bundestag.
Das Tief Gerhard hat Deutschland offensichtlich voll erreicht. Sein Bundesfinanzminister Hans Eichel ist mit seinem Latein vollkommen am Ende.
Für die Jüngeren unter uns ist das kaum vorstellbar. Aber es gab tatsächlich mal eine Zeit, als die Union nicht regierte und Rot-Grün ein gemeinsames Projekt der Modernisierung verfolgte und damit Wählerstimmen gewann. 1998 und 2002 war das, also in grauer Vorzeit. Aus diesem politischen Neolithikum, aus dieser Berliner Jungsteinzeit, bewahren unsere Archive rührende Artefakte. Verbale Faustkeile wie die des früheren CDU-Generalsekretärs Peter Hinze beispielsweise.
Rot-Grün wäre ein Bevormundungsstaat. Den Menschen soll das Autofahren vermiest werden.
Ist doch süß, oder? Heute verteidigt die Große Koalition Diesel- und Verbrennungsmotor und die Vermieser des Autofahrens sind in die deutsche Umwelthilfe ausgewandert. Zur Erinnerung, in seiner Regierungserklärung vom Juli 2002 sagte Gerhard Schröder, wir haben die große Chance, erstarrte Fronten aufzubrechen. 15 Jahre später zählt für die beiden großen Parteien nur noch eins. Weiter so. Da kann man sich Pseudoduelle wirklich schenken.
Claudia Sauter, Streit war gestern. Rudi Ballreich ist Unternehmensberater und Mediator und lehrt an der Uni Wittenherdecke das Konzept des Mindful Leadership. Guten Tag, Herr Ballreich.
Guten Tag, Frau Fuhrmann.
Wurde denn auch für Sie im TV-Duell zu wenig gestritten oder freuen Sie sich als Mediator über seichte Debatten?
Naja, also ich hätte schon es interessant gefunden, wenn da mehr die Fetzen geflogen wären. Aber ehrlich gesagt, mein Eindruck war, es sind gar nicht so viele unterschiedliche Sichtweisen und Haltungen da. Also mein Eindruck war, an vielen Stellen sind sich die beiden einig.
Und dann braucht man sich auch nicht streiten.
Ja, und auch jetzt in der Sendung, Herr Schulz hätte mehr angreifen sollen. Das ist alles strategisch und überlegt, was kann ich tun, um beim Publikum zu punkten. Aber wenn jeder merkt, da ist doch eigentlich viel Konsens da und von beiden Seiten Konsens da, dann hat es auch etwas Unehrliches.
Als Unternehmensberater bemängeln Sie aber fehlende Streitkultur. Wann soll denn dann gestritten werden und wie?
Ja, das Interessante ist, es ging ja um ein Duell, wird immer gesagt, ja. Und selbst wenn es eine Debatte wäre, geht es eigentlich immer darum, dass ein Gewinner und Verlierer da ist. Und in einem Unternehmen zum Beispiel, was jetzt mein Arbeitsfeld ist, da geht es nicht darum, in Streitsituationen, dass ein Gewinner und Verlierer da ist. Wenn das geschieht, dann ist es immer schlecht, weil der Verlierer, der wird irgendwann mal schauen, wie er das wieder ausgleichen kann. Der wird auf Rache sinnen oder Ausgleich sinnen. Und deswegen ist eine wirklich gute Streitkultur nicht eine Debatte und auch nicht ein Duell, sondern eine wirkliche Auseinandersetzung mit Argumenten, wo man ringt darum, die eigene Sichtweise deutlich auszudrücken, auf den anderen einzugehen, aber eben versuchen, den anderen zu überzeugen. und nicht durch Tricks oder durch irgendwelche Dinge beim Publikum zu glänzen, sondern durch Argumente zu gewinnen.
Aber warum wird das dann in den Unternehmen nicht getan, wenn Sie sagen, das ist so wichtig? Es ist natürlich anstrengend, oder, wenn man das Streiten zulässt?
Naja, schauen Sie die Situation bei VW zum Beispiel. Also ich war ja da natürlich nicht dabei, aber wenn ich mich da reinversetze in die Situation, wenn in diesem Vorstand oder überhaupt auch in den oberen Etagen bei VW, wenn da eine offene Streitkultur gewesen wäre, dann ist es nicht möglich, dass sowas unter der Decke bleibt. Dass da wirklich Vertuschungen geschehen, dass manipuliert wird und keiner sagt etwas. Keiner sagt, hallo Leute, das ist gefährlich, wenn das rauskommt, was da mit uns geschehen kann. Und die Dinge zurückhalten, nicht aussprechen, was man denkt, das hat für mich etwas damit zu tun, was in Deutschland, glaube ich, doch noch immer stark da ist, so etwas Obrigkeitsstaatliches. Wenn der Chef, wenn die Chefetage, wenn die Vorstände, wenn die so denken, da sage ich nichts, da halte ich mich zurück. Oder vielleicht sage ich was, aber wenn da nicht eine Reaktion erfolgt, dass ich gehört werde gleich, dann halte ich meinen Mund. Und das ist etwas, was ich beobachte, dass an vielen Stellen eben nichts gesagt wird, wenn der Chef im Raum ist.
Weil man fürchtet, dann Konsequenzen aushalten zu müssen.
Anders ist, aber das ist doch noch sehr, sehr vorherrschend.
Aber dann müssen ja alle Seiten bereit sein zu einem guten Streit, nehme ich mal an, weil wenn nur einer sagt, wir brauchen Streitkultur, dann kriegt er eben doch den Kopf abgehackt, wenn er den aus dem Fenster rausstreckt. Was braucht man denn für einen guten Streit? Wo sagen Sie, sind die klaren Regeln, um auch in einem Unternehmen zu sagen, wir kommen damit auch wirklich voran, weil wir es produktiv angehen? Wie geht's?
Naja, also so eine Grundlage ist gerade eben nicht Duell, dass man vom Prinzip her den anderen als Gegenüber respektiert. Also dass man ihn nicht angreift, dass man ihn nicht als Mensch besiegen will, sondern dass man auf der Ebene der Argumente bleibt. Der Rhetorikprofessor hat ja vorhin gesagt, Frau Merkel und Herr Schulz, sie sind auf der Ebene des Logos geblieben. Also das ist eigentlich schon die Ebene, um die es geht in einem Streit, dass man versucht, durch gute Argumente den anderen zu überzeugen. Aber, und das ist entscheidend, bin ich bereit, das, was ich denke, auch was ich fühle in einem Unternehmen, wie es mir geht oder was mir auffällt, wo ich unzufrieden bin zum Beispiel, bin ich bereit, das auszusprechen. Und das hat etwas mit Ehrlichkeit zu tun, mit Authentizität. Bin ich da, so wie ich die Dinge erlebe, und spreche ich das auch aus?
Also beide Seiten müssen dann bereit sein, auch Sie haben vorhin schon mal gesagt, dass es nicht um Verlieren und Gewinnen geht, sondern um einen echten, ehrlichen Austausch und offensichtlich auch sich zuhören zu können. Das ist entscheidend. Es geht also dann wirklich im besten Sinne um die Wahrheit.
Ja, also um das Ringen um Wahrheit. Nicht die Wahrheit selber ist immer ein schwieriges Ding, aber zu versuchen, bestmöglich zu verstehen, meinetwegen, wenn es um ein Projekt geht, wollen wir das machen, wollen wir das nicht machen. Und da kann es völlig unterschiedliche Sichtweisen geben. Der eine sagt, ich finde es unmöglich, das wird uns in Ruin treiben. Und der andere sagt vielleicht, das ist unsere Hoffnung, da geht der Weg lang, das ist unsere Zukunft. Und dann geht es eben darum, Argumente zu finden. Und meine Erfahrung ist, wenn es gelingt, wirklich in das Argumentieren zu kommen und die Vor- und Nachteile einer Sache auszusprechen, dann gewinnt eigentlich das Thema, weil entweder es wird deutlich, ja, wir können die Richtung gehen oder wir können nicht gehen, aber es wird auf jeden Fall, auch wenn man es tut, wird man die Gefahren, die damit zusammenhängen, dann gut im Blick haben oder auch andersrum.
Eine gute Streitkultur bringt ein Unternehmen voran, sagt Rudi Ballreich, Unternehmensberater und Mediator in Organisationen. Vielen Dank. HR2, der Tag.
In dem Sessel ist für uns beide Platz. Ganz bequem. Der ist so groß, da passen wir beide rein.
Ja, du hast recht.
Ein echter Doppelsitzer, findest du nicht?
Was meinst du mit Doppelsitzer?
Naja, ein Sessel für zwei.
Ja, für uns beide. Siehst du, jetzt können wir ganz gemütlich hier zusammensitzen und Fernsehen.
Wunderbar.
Ach. Na, ihr zwei. Oh, was Furchtbares ist passiert.
Was denn?
Ein Dinosaurier ist ausgebrochen aus dem Museum und ist in euer Schlafzimmer gerannt.
Ein Dinosaurier? Ach, du liebe Zeit, wo habe ich denn bloß die Mausefallen hingelegt?
Vorsichtig sein, die beißen.
Da ist kein Saurier.
Ah, angeschmiert habe ich euch beide. Und jetzt habe ich den allerbesten, gemütlichsten Sessel vom Fernseher. Ja.
Hey, Bert.
Ja.
Passen da nicht zwei rein?
Sogar ganz bequem.
Und weißt du was?
Da passen auch drei rein.
Ich schieb von
gut,
hinten.
Gut, versuchen wir es. Los, ja. Monster, beweg dich zur Seite. Oh,
Stück mal rück, Monster! Hey, so, das ist doch mein Trick. Das ist der Dreisitzer. Wir quetschen uns rein. Dann ist für alle drei Platz.
Also ist gut. Jetzt ganz bequem.
Gut.
Geht wunderbar.
Ja, stimmt.
Nee, Bert?
Ja?
Was gibt's denn heute?
Ja, also was ihr jetzt da seht, das ist meine allerliebste Feuerwehrkapelle. Danach kommt der Wetterbericht und dann die wundervolle Welt der Tau, dritte Folge. Mann, die spielen ja wieder klasse.
Wenn zwei sich streiten, sitzen drei im Sessel. Streit beendet bei Ernie und Bert, H2 der Tag. Streit ist wichtig und produktiv, wenn er richtig geführt wird. Davon haben wir jetzt gehört. Das hat im TV-Duell gestern Abend nicht wirklich geklappt, wird beklagt. Schauen wir uns also nochmal den Wahlkampf an sich an. Die Social-Media-Teams der Parteien sind in diesem Wahlkampf so aktiv wie nie zuvor. Online-Campaigning ist längst zum Standardinstrument im Werkzeugkasten der Kampagnenmanager geworden. Interessant aber, gleichzeitig erlebt auch das vielleicht klassischste aller Instrumente einer Renaissance, der Haustürwahlkampf. Vor allem die CDU steckt viel Zeit und Energie in diese Wahlkampfdisziplin. Christoph Schelt hat sich das angesehen.
Schönen guten Tag, ich komme von der CDU. Ich wollte Ihnen zur Bundestagswahl ein paar Informationsmaterialien dalassen. Darf ich das? Bitteschön.
Im Frühjahr war das im Konrad-Adenauer-Haus. Der Haustürsimulator von Connect 17, dem hausinternen Kampagnenservice der CDU. Eine echte Haustür mit Klingel und Türspion steht in der zweiten Etage der CDU-Parteizentrale. Dahinter ein Bildschirm mit einem virtuellen Pendant. Mal freundlich interessiert, mal das Szenario Wutbürger. Inzwischen muss Peter Tauber, der Generalsekretär der CDU, nicht mehr am Dummy üben. Und auch die meisten Ehrenamtlichen stehen voll im Saft. Der Haustürwahlkampf ist längst in vollem Gange. An gut 400.000 Haustüren haben meist ehrenamtliche Parteimitglieder geklingelt. Alleine 12.000 waren es deutschlandweit an einem Samstag im August. CDU-Generalsekretär Tauber zieht für den HR eine Zwischenbilanz der Haustüransprachen. Die Menschen wüssten es zu würdigen, wenn die CDU-Leute an der Haus- und Wohnungstür erklärten, wofür die Partei stehe.
Und ich kann zweitens sagen, dass es unseren Kandidatinnen und Kandidaten, vor allem aber unseren ehrenamtlichen Wahlkämpfern, sehr viel Spaß macht, weil es viele positive Erlebnisse gibt, natürlich auch mal Streit und Diskussionen an den Türen, aber grundsätzlich ist es ein Element, dass die ganze Partei jetzt annimmt und das in unserer Wahlkampagne eine wichtige Rolle spielt. Nicht die einzige, aber eine sehr wichtige.
Die CDU verknüpft den Offline-Haustürwahlkampf erstmals mit Online-Tools. Die Connect17-App begleitet die Wahlkämpfer und zeigt an, wo schon einer aus der Partei war und wo sich ein Besuch noch lohnt. Der Wahlkämpfer kann Adresse, Geschlecht und geschätztes Alter der Zielperson an die Parteizentrale übermitteln. Verbunden mit einem Smiley, wie der Mensch an der Haustür zur CDU steht. Beim datengestützten Haustürwahlkampf gilt die Partei als führend. Bei den Landtagswahlen im Saarland, in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein hatte die CDU das erstmals getestet. Mit Erfolg. Generalsekretär Tauber schätzt, dass die Saar-CDU mehr als 2 Prozentpunkte dem modernen Haustürwahlkampf verdanken könnte. Dass man mit dem altmodisch anmutenden von Tür zu Tür gehen viel erreichen kann, haben auch die Grünen erkannt.
Katrin Göring-Ecker von den Grünen und Frau Rems, wir wollen Ihnen nur kurz was
sagen. Hilfe, wer hat Sie denn reingelassen?
Nicht immer wird man herzlich begrüßt, das hat auch Katrin Göring-Eckardt im Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen erlebt. Gerade für die Ehrenamtlichen an der Basis ist das nicht immer leicht, denn sie ziehen in ihrer Freizeit durch die Straßen. Doch es lohnt sich, erklärt Robert Heinrich, Kampagnenmanager in der Bundesgeschäftsstelle der Grünen.
Wenn ich an der Haustür klinge und dort überzeugend vermitteln kann, warum diesmal die Grünen wählen, dann ist das eine Begegnung, die die Leute nicht so schnell vergessen wie einen Facebook-Post oder einen Tweet oder auch eine Werbeanzeige.
Manche Partei hat ausgefeiltere Tools, manche kann auf eine größere Basis zurückgreifen. Aber machen tun es eigentlich alle, das Klingeln an den Haustüren auf der Suche nach dem kurzen Gespräch. Haustürwahlkampf ist in Mode. Etwa 2 Minuten sind pro Tür eingeplant, es soll ja kein Kaffeekränzchen werden. Überzeugen, umstimmen, das geht da selten. Eigene Sympathisanten aber zur Wahl mobilisieren, das kann gut funktionieren, findet auch CDU-General Tauber am Haustürsimulator.
Tschüss, der war jetzt sehr freundlich und neugierig, aber natürlich stört man manchmal auch oder mal klingelt man dort, wo Leute mit der CDU nicht viel anfangen können, da muss man trotzdem freundlich bleiben und höflich und das auch mal aushalten, wenn einer schimpft und meckert und das wollen wir unseren Leuten vermitteln, eben damit sie trotzdem mit Freude Wahlkampf machen.
Christoph Scheldt über den Haustürwahlkampf, einen Weg, den Kontakt zu den Wählern zu suchen, auf den in diesem Wahljahr besonders gesetzt wird. Dr. Carsten Kuschmieder, Politikwissenschaftler und Parteienforscher an der FU Berlin. Guten Tag.
Hallo.
16 Millionen Zuschauer haben das TV-Duell gestern eingeschaltet. Diese Menge an Menschen an der Haustür zu erwischen, das wird schon schwierig. Ist denn das TV-Duell also doch wesentlicher für die Wahlentscheidung als alles andere?
Es ist das einzelne wichtigste Ereignis, aber wenn man es jetzt mit dem Haustürwahlkampf beispielsweise vergleicht, dann bietet es einfach andere Vorteile. Also es erreicht auch die Menschen, die an der Haustür einem Parteimitglied, was offensichtlich Parteiwerbung machen will, vielleicht gar nicht aufmachen würden, dem nicht zuhören würden. Und die Leute schalten einfach den Fernseher ein und auf allen Kanälen läuft es. Also sie gucken es dann sozusagen einfach mit, auch wenn sie sich nicht so viel Politik interessieren. Aber dafür ist natürlich die direkte Ansprache, also die persönliche Ansprache wirkt natürlich viel mehr. Also wenn ich mit jemandem ins Gespräch komme, vielleicht irgendwie auch nachfragen kann und den persönlich sympathisch finde, dann hat das möglicherweise eine viel größere Auswirkung, als wenn ich da irgendwie zwei Leute im Fernsehen sich unterhalten sehe und dabei dann aber vielleicht auch noch was anderes mache und esse oder bügle oder was auch immer.
Jetzt sind ja die Demoskopen schon direkt nach dem Duell und währenddessen unterwegs gewesen, herauszufinden, was bewirkt das. Wie stark nimmt das jetzt Einfluss auf die Wahlentscheidung? Zum Beispiel bei Spiegel Online war zu lesen, 10,4% der Befragten haben ihre Wahlabsicht nach der TV-Sendung in Richtung SPD verändert und 5,5% der Zuschauer in Richtung CDU. Was kann man auf solche Zahlen geben?
Also, dass es kurz nach so einem Duell einen entsprechenden Effekt gibt, ist nicht unbedingt verwunderlich. Es war auch erwartbar, dass dieser Effekt stärker in Richtung Schulz ausfällt, obwohl ein größerer Teil Merkel besser fand. Es liegt einfach daran, dass die Leute von Schulz sozusagen weniger erwartet haben und ihn jetzt deutlich besser fanden als erwartet und deswegen eher von dem Duell, auch wenn es irgendwie ein Unentschieden war, so eher davon stärker profitieren kann. Also das ist nicht verwunderlich. Die Frage ist aber, wie lange hält es an? Und ist nicht, wenn in zwei Wochen irgendwie was anderes passiert oder ein neues Thema irgendwie aufkommt oder eine neue Forderung oder die Leute vielleicht beim Haustürwahlkampf irgendwie von jemand Nettes angesprochen werden, ob das dann nicht viel wichtiger ist und ob nicht also dieser Effekt, den wir jetzt messen, direkt nach dem Duell, ob der sich drei Wochen lang hält, das ist eben völlig unklar.
Und weiß man denn überhaupt etwas, ob es einen Effekt gibt auf die Wahl? Kann man sowas messen?
Also es gibt verschiedene Methoden, das zu messen. Einerseits kann man ja sozusagen einfach gucken, was verändert sich jetzt nach dem Duell. Da hat man aber natürlich das Problem, dass es auch andere Gründe haben kann. Also heute passiert schon wieder irgendwie das nächste Inhaltliche und das kann ja dann auch den Ausschlag, den es jetzt vielleicht gibt, verursacht haben. Und andererseits gibt es so verschiedene Experimentalanordnungen irgendwie, die mit denen man versucht, das eben zu simulieren und dann die Leute zu befragen. Das ist aber immer schwierig, weil eben bei den Befragungen ja nur die Verhaltensabsicht befragt werden kann. Also ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, dass der Mensch jetzt durch das Duell SPD wählt. Ich weiß nur, dass er in dem Moment sagt, dass er durch das Duell in drei Wochen dann vielleicht SPD wählen wird. Und deswegen ist es schwierig zu messen. Ich glaube, ein wirklich deutlich messbarer Effekt ist nur zu verzeichnen, wenn es wirklich, also wenn das Duell einen klaren Sieger oder eine klare Siegerin hat oder irgendwie was ganz Außergewöhnliches oder Peinliches oder so passiert, aber nicht dieses erwartete Unentschieden.
Dafür wird ja eigentlich ganz schön viel gemessen, dafür, dass es so schwierig ist, damit auch wirklich was anzufangen, wie Sie das beschreiben, Herr Kuschmieder. Aber wenn man jetzt nochmal auf das Gesamte geht, also nicht nur heute nach dem TV-Duell 2017, sondern wenn man sich insgesamt Wahlentscheidungen anschaut, kann man denn da messen oder sagen oder aus Befragungen schließen, die Leute entscheiden sich am meisten wegen des Kandidaten für eine Partei, wegen des Programms oder vielleicht auch wegen der Politik in der Vergangenheit?
Es ist auf jeden Fall nicht so, wie landläufig häufig behauptet wird, dass der Kandidat, die Kandidatin immer wichtiger wird über die Jahre oder Jahrzehnte. Also das stimmt nicht. Und dann gibt es aber ja auch noch einen großen Teil an Menschen, die zumindest eine schwache Parteibindung haben, also nicht Mitglied sind, aber sozusagen so emotional schon zu einer bestimmten Partei tendieren, die dann nicht nur diese Partei häufiger wählen, sondern die auch das Programm und den Kandidaten oder die Kandidatin dieser Partei sozusagen durch eine rosarote Brille sehen und positiver bewerten.
Also eine starke Parteibindung eigentlich haben.
es gibt Leute, unterschiedlich starke oder schwache Parteibindungen, beides zusammen ist ungefähr die Hälfte der Bevölkerung noch, mit abnehmender Tendenz, aber eben immer noch die Hälfte der Menschen, die dann natürlich bei so einem TV-Duell ihren Kandidaten oder ihre Kandidatin sozusagen ohnehin gewinnen sehen, egal was dann bei dem Duell passiert. Und auch da ist es dann schwierig festzulegen, ob sich diese Leute jetzt wegen der Kandidatin für die Partei entschieden haben oder nicht vielleicht wegen ihrer Parteibindung, durch die sie dann die Kandidatin positiver beurteilt haben.
Jetzt ist ja vor allen Dingen eine Wählergruppe sehr umkämpft, nämlich die Unentschiedenen, wo, wenn es denn diese Zahl auch wirklich was hergeben sollte, wo es sich um 50% der Wahlberechtigten handelt. Das ist ja eine ziemlich große Gruppe. Ist das eine fassbare Gruppe im Sinne von, man weiß, das sind welche, die dann überwiegend kleinere Parteien wählen oder überwiegend die großen, oder dass man irgendeine Vorstellung hat von denen?
Da es sich um eine so große Gruppe handelt, kann man die nicht so genau einordnen, sondern die sind im Prinzip auch ein Abbild der Wählerschaft. Das sind eben vor allen Dingen die, die keine Parteibindung haben, also die sich nicht schon langfristig für eine Partei entschieden haben und die deswegen eher nach strategischen Gesichtspunkten oder eben nach welcher Kandidat ist aktuell besser, welches Thema ist aktuell wichtiger, entscheiden. Das sind ja nicht alles Leute, die sagen, ich habe mich noch gar nicht damit beschäftigt und weiß noch nicht, was ich wähle, sondern da zählen ja auch Leute zu, die sagen, ich habe mir zwar schon was überlegt, aber es ist durchaus möglich oder wahrscheinlich, dass ich mich nochmal umentscheide oder dass ich das nochmal überdenke. Und das liegt eben auch daran, dass das politische Geschäft so schnelllebig geworden ist und auch so schnelllebig darüber berichtet wird, dass diese Entscheidung dann eben erst kurz vor der Wahl getroffen wird.
Braucht man trotzdem ein TV-Duell?
Ich denke auf jeden Fall, denn abgesehen von der sozusagen demokratietheoretischen Idee, dass eben die Kandidaten sich vorstellen können und miteinander ins Gespräch kommen können, was ja erstmal eine gute Sache ist, auch bei der Entscheidungsfindung ganz generell, ist es eben ähnlich wie beispielsweise auch der Wahl-O-Mat die Möglichkeit, dass die Parteien, die Spitzenkandidaten irgendwie Leute erreichen, die sich sonst vielleicht nicht so für Politik interessieren, sich nicht mit Politik beschäftigen würden. Und wenn man sich dann noch weiter intensiver, sinnvoller damit beschäftigen will mit dem Thema, dann hat man ja die Möglichkeiten. Aber sozusagen erstmal so als so ein grundlegendes Angebot, denke ich, ist es auf jeden Fall eine sehr gute Sache.
Dr. Carsten Kuschmieder, Politikwissenschaftler und Parteienforscher an der FU Berlin. Vielen Dank. Marius Galla über Rede und Gegenrede auf der Bühne. Klare Sache. Und das war der Tag für heute. Am Tag danach, nach dem TV-Duell der beiden Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl 2017, Angela Merkel und Martin Schulz. Wir haben es zum Anlass genommen, um die Streitkultur in Politik und Wirtschaft auf den Prüfstand zu stellen und haben festgestellt, da geht noch was. Allerdings bitte mit ordentlicher Kultur beim Streiten, ehrlich sein, zuhören und ohne Machtspielchen. Das ist die hohe Kunst des Streitens. Dann bringt es Unternehmen und Demokratie voran. Viel Spaß dabei wünscht Karin Fuhrmann.